Ich mag mich noch gut erinnern, wie ich als Kind am Samstagabend manchmal daheim ein Fenster aufgemacht und die Ohren gespitzt habe. Vom Dorf hinein haben die Kirchenglocken angefangen zu läuten und meine Mami hat mir erklärt, die Kirche durch den Sonntag einläuten. Obwohl ich nicht christlich oder gläubig aufgewachsen bin, habe ich das als Kind immer einen heimeligen Moment gefunden und irgendwie auch heute noch. Was mir aber nie ganz klar war, ist, wieso macht man das? Die Kirche erklärt es mit dem symbolischen Übergang vom Werktag zum Sonntag. Es hat aber noch eine viel tiefere Bedeutung mit Wurzeln, die bis in die Antike gehen. Szenenwechsel. Der Simon und ich sind unterwegs vom Urner Boden auf eine andere Hochebene. Wir gehen ins Isital, ein faszinierender Ort. Um dort hinzukommen, gibt es nur eine Strasse. Und diese Strasse, die ist sehr abenteuerlich. Sie führt vom Urner See über enge Kurven und durch dunkle Felstunnel rauf ins Isital.
Jetzt kannst du hier nachher gerade rechts reinfahren, da die Strasse oben. Kannst du ein bisschen ausholen.
Wir sind mit dem Auto gekommen und haben die kurvenreiche Strasse schon hinter uns gelassen. Und hier im Isital haben wir noch den Josef Schuler abgeholt. Der Josef war mal Primarlehrer, dann lang Chef beim Amt für Kultur und Sport beim Kanton Uri. Er ist im Vorstand von Isital Tourismus, engagiert sich für die Geschichte vom Ort, aber auch für die Gegenwart, lanciert Themenwanderwege, schaut, dass Isital attraktiv bleibt, zum Beispiel mit einem Coworking Space in einer alten Beiz. Kurz, der Josef Schuler ist ein engagierter Mensch. Und heute mit uns unterwegs. Auf dem Weg zum Ort, wo sich die Sage zugetragen hat, machen wir Halt beim Peter Bissig. Er ist Holzbildhauer und schnitzt wunderbare, fast schon sagenhafte Figuren und Gestalten. Es präge einem halt schon irgendwie den Ort da.
Wahrscheinlich ist das doch die Gegend, wo ich aufgewachsen bin, wo ich jetzt lebe, wo halt vielleicht schon ein bisschen gewisse Bezug zu sagen mit sich bringt. Also das in den Bergen, das Mystische und so, wo wahrscheinlich so ein bisschen Menschen, die ich sehe, wo man so ein bisschen prägt in dieser Richtung. Ja.
Also würdest du sagen, wenn man da wohnt und da schafft, dann man kann gar nicht anders. Also sagen findet einen fast.
Ja, es ist sicher ein Teil, den man mitbekommt, schon halt, weil die immer schon da sind und weil man die erzählt oder weil man die einfach so mitbekommen hat. Ob es prägt oder so, man nimmt das einfach wahr. Ich denke, das ist wahrscheinlich unterbewusst. Also nicht, aber es ist ja nicht ein bestimmter Teil von meiner Arbeit, wo ich das gerade einfließen lasse. Aber man nimmt das sicher wahr und auf, so ein bisschen unterbewusst wahrscheinlich. Ja.
Wir bestaunen noch ein bisschen die Figuren von Peter Bissig und steigen dann wieder ins Auto und folgen dem Strössli durchs Isital. Das führt uns zu einem riesigen Felsblock, der aussieht, als hätte ihn jemand hier in die Landschaft gerührt. Anschliessend an den Fels steht ein Haus.
Also kommen wir hier gerade zu dem Stein.
Oh, da hat's ja, der ist so, also es sieht aus, als würde er aus dem Haus rauswachsen.
Er ist eigentlich also, im Moment wie eine Lawinenverbauung, die er eigentlich das Haus beschützen. Ja. Aber eben, das ist jetzt auch so ein Sagenstein.
Tatsächlich soll der Felsblock durch böse Magie da hergekommen sein. Hexen sind auf ihm geritten und wollten damit das Dorf weiter unten treffen. Eine Tragödie, die dank aufmerksamen Menschen hat verhindert werden konnte und dank Kirchenglocken. Die Sage um diesen Stein die heisst der Hexenstein. Vortrag vom Urner Schauspieler Walter Sigi Arnold.
Früher, hat amigs das alte Furkelenfreni gesagt, hat sie Isital noch Wiesental geheissen. Und Tobu und Ribitauer auf der Nordseite hat es da noch nicht gegeben. Da hat es einmal an einem Nachmittag vom 3 bis 6 Bes gekackelt und das ganze Tal ist verwüstet worden und die stutzigen Ribitauer sind dort entstanden. Das Dörfli und das holzige Kileli, wo dort noch westlich von tausenden Steinen gestanden sind, sind dabei unter einer Reibe gekommen. Darauf hat man Killen im Heimetli Lus und noch später dem Gumme, wo sie jetzt noch steht, nie aufgebaut. Ihr Patron ist der heilige Joder oder Theodül, wie man ihm auch sagt. Einmal, noch lang vor dem Reibeuglick, hat eine Hexe in ihren Vierscheiben einen greislichen Stein von der Babergen Schoss her zum Heimetli weit getragen, oberhalb der verändernden Kirche. Dort hat sie ihn abgestellt, hat ihn an einen Faden gebunden und an ihm gezogen, so fest sie mögen. Und eine andere Hexe hat hinten an dem Stein gestossen. So sind sie mit dem Nitzi gegen das Helzig Kilali gefahren. Aber ein paar Leute haben das gesehen, sind gleitig zum Kilali gelaufen und haben auf verlitten. Da hat die eine Hexe, die am Felsblock gezogen hat, gerufen: «Lunni, stoss!» Und die andere hat umgegeben: «Ich mag nicht mehr gestossen, Zivli gießt.» Und so ist der Felsblock in der Weide liegen geblieben, wo er noch hinten liegt. Man sieht da immer noch die Spuren der Hexenkrallen im Stein. Ein anderes Mal wieder hat eine Hexe Wasser auf den Stein geschüttet und dann hat es eine Reibung gegeben. Und die Hexe und Stein sind durchabgefahren gegen das Kilali und das Dorf zu. Aber nicht weit, weil der Sieger ist aufgepasst hat und sofort die grosse St. Joders-Glocke zum Leiten gebracht hat. Und dann ist die Reibung stehen geblieben und die Hexe ist verrückt geworden und hat gerufen: «Ich komme nicht mehr weiter, der Joder liegt schenkt.»
Bevor wir in die Details gehen, muss ich noch etwas klären, wo alle, die nicht ohne Deutsch können, sicher auch nicht wissen, was das ist. Nämlich, was ein Ribi oder ein Rübi ist.
Ein Rübi ist eine Furche, die eigentlich gebildet worden ist durch Lawinen und durch Wasser vor allem auch, wo eigentlich immer wieder Murgänge abgehen. Also wenn es richtig stark regnet, reisst es an den Rändern halt hart und gesteinlos und fließt eigentlich wie ein Wildbach durch die Dinge. Und da gibt es Vertiefungen und dann sagt man eigentlich die Rübitäler.
Und die sind laut Sage hässlich?
Ja, also die hat man immer gefürchtet.
Okay, so,
ja. Weißt du, das sind die, also sobald die Rübitäler noch überfüllt sind und das Wasser oder die Steine oder auch die Lawinen nicht mehr gehalten, noch übertreten sie und sind nachher auf dem nutzbaren Land der Landwirte. Darum, die hat man immer gefürchtet. Der Stein muss ja von dieser Wand oben abgekommen sein, wie es ja immer wieder gibt. Das haben wir ja jetzt auch in den vergangenen Jahren gesehen. Geologisch gesehen könnte man vermutlich jetzt das untersuchen. Ist ein Kalkhaltungsgestein und das ist ja dort oben das Gleiche. Das ist sicher ein Stein, der von oben abgekommen ist, oder?
Zurück zu der Sage. Naturgewalten, die man ausgeliefert ist und Sachen, die man sich nicht ganz erklären kann, wieso sie passieren, da bewegen wir uns tief in der Sagenwelt. Und es ist jedes Mal wieder eindrücklich, wenn ich vor Ort noch jemand stehe, wo sich eine Sage soll zugetragen haben. Ich verstehe viel besser, dass man bei so Naturphänomenen eine Erklärung haben will, wieso das passiert ist.
Und weißt, du musst dir vorstellen, im Winter, da kommen plötzlich, da hörst du, wenn du davor im Dorf bist, du hörst plötzlich ein Grumpel. Da kommen die Steine oben ab. Also, du kannst jetzt denken, hoffentlich nicht gerade auf mein Haus. Nein, da hier auf dieser Seite kommt halt immer etwas, das weiss man. Und das ist auch nicht so tragisch, weil man hat ja unten den Bach, der abschließt, oder? Im Hintergrund dieser Sage ist natürlich eine Wahrheit, die ganz offensichtlich ist, nämlich die Angst vor der Bergbevölkerung vor Bergstürzen. Das ist ganz klar der Hintergrund, weil man dauernd natürlich müssen rechnen musste, wie heute noch, dass irgendwo ein Bergsturz kommt und so weiter. Und da hat man wie müssen das erklären, welche Macht tendenziell so dieser Bergstürze bescheren, oder? Mhm. Und eigentlich der Glaube daran, wenn man das rechte magische Mittel dagegen findet, kann man das vielleicht verhindern, oder? Der Umgang mit der Natur, das ist einfach schon halt schon stärker in der Seele verankert. Es ist eine Grisse, die man nicht einfach wegschieben kann. Aber wenn ich jetzt würde sagen, dann jetzt die Leute die Welt hier hinten magisch erklären, vielleicht ein Stück weit, wie wir alle ein, aber das ist nicht viel anders als zu anderen Orten. Also das Fernsehen hat sehr gar die grössere Macht als jetzt zum Beispiel der Erzählwelt. Aber es hat sich auch geändert. Ich würde sagen, in den letzten 30 Jahren noch in meiner Zeit. Also mein Vater hat am Küchentisch noch erzählen, dass wir Kind wirklich Beine gelüpft haben, oder? Und das Gefühl haben, dass man sich nie mehr unten hinein stehren kann. Irgendwann hat man das Gefühl gehabt, ja, mit diesen Geschichten musst du nicht mehr kommen. Du hast nur uns gelacht, dann haben die Leute nicht mehr geredet. Aber eigentlich gäbe es vermutlich heute noch da und Detail Leute, die auch daran glauben, dass es arme Seelen gibt, die einem können, irgendwo Biss tun können.
Alp Baberg wird erwähnt. Von dort kommen die Hexen. Ist das irgendwie, gibt es eine spezielle Abneigung gegen diese Alp? Oder kannst du dir das erklären?
Es ist nicht eine Abneigung gegen die Alp. Man kann höchstens sagen, die Alp Baberg bildet eigentlich Grenzen zum Kanton Glarus. Und in dem Sinn sind die Alpen sind eigentlich immer umkämpft gewesen. Also gerade bei der Grenzregion. Also wir kennen ja die Geschichte vom Mürner Boden und Baberg. Ich kann das nicht verbürgen. Es gibt jetzt nicht so eine Geschichte wie im Mürner Boden. Aber man weiss zum Beispiel, dass auch von der Glarner Seite her Leute wilderer über die Grenzen gekommen sind, Tiere zu holen. Oder? Und das hat ja die Wildtäter gegeben. Also die Nidwaldner haben ja da eine grosse Tradition von diesen Wilderer-Geschichten. Mhm. Und in dem Sinn kann man sicher sagen, Grenzen sind immer auch ein unsicherer Bereich gewesen im Erleben von den Menschen. Grenzen haben bedeutet, dass jemand könnte übergreifen. Und in dem Sinn könnte man nicht sagen, die Alp Baberg war jetzt so eine Region, die halt von Nidwalden her hätte Schaden zufügen. Aber da erzähle ich jetzt vielleicht auch eher gar ein bisschen sagenhaft, weil ich das nicht so genau weiss.
Der Streit um die Grenze und konkret um den Urner Boden gehört er in den Sage der Grenzlauf, wo sich der Simon damit befasst hat. Es wird langsam kühl und der Josef Schuler lädt uns zu sich heim ein auf einen Kaffee und ein paar Guetzli. Auf der Fahrt zu seinem Haus lasse ich mir noch mal die Sage durch den Kopf gehen. Wieso sind es genau Hexen, die den Stein reiten? Beim Josef Schuler am Küchentisch frage ich ihn das.
Wieso müssen es Hexen sein, die den Stein runterbringen?
Ja, ich denke, wenn man an die ganzen negativen Folgen von der Naturgewalten denkt, und Natur hat ja eine weibliche Symbolik, wieder die Erde, Mutter Erde. Und die Hexe ist ja im Grunde genommen, wenn man den weiblichen Kosmos anschaut, ist ja der eigentlich eher im Bösen beheimatet. Und man kann ja sagen, die Mutter Gottes ist im Ideal beheimatet. Und die wirkliche, das wirkliche Weibliche ist ja die ganze Klaviatur dazwischen. Oder? Und in dem Sinn ist natürlich die Hexe Symbol von dem, wo die Natur sich rächt, wenn da wieder eine Ribbe runtergeht. Das ist also ungefähr eine Bedeutung vom Symbol von der Hexe. Oder?
Kommt dazu, dass die Hexe übernatürliche Kräfte hat, weil sie mit dem Teufel einen Bund eingegangen ist. Das sagt auch der Erzählforscher Alfred Messerli.
Nach klassischer Vorstellung lässt sie sich in einen Bund, in einen Vertrag mit dem Teufel ein. Und der gewährt dir auch Möglichkeiten, einen Machtzuwachs. Oder? Also sie kann bewirken, sie kann Wetten bewirken, kann bewirken, dass eine Kuh keine Milch gibt und so weiter.
Der böse Zauber von der Hexe wird in der Sage gebannt, mit dem Läuten von der Kirchenglocke. Der Stein bleibt plötzlich stehen und die Hexe hat oftmals keine Magie mehr. Sie wird machtlos. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass da ein riesiger Felsblock ins Tal abrutscht, wo eine Hexe verzaubert hat, damit er so richtig Fahrt aufnimmt, dann scheint es, als gäbe es kein Halten. Aber allein der Ton von einer Glocke macht es aus, dass der ganze Zauber gebannt wird. Spannend ist, dass die Glocke keine Erfindung der Kirchen ist, sondern schon viel länger gebraucht wird. Man hat zum Beispiel Glocken als Beigabe in römischen Gräbern gefunden und schon seit der Antike gilt Lärm allgemein als Abwehr gegen Geister und Dämonen. Dabei ist es wichtig, dass der Lärm besonders laut sein muss, weil der Bann es so weit wie der Lärm geht. Es gibt dann einen sogenannten Bannkreis. Ein lauter Lärm ist also effektiver als ein leiser Lärm. Darum sind Glocken besonders gut, um Dämonen machtlos zu machen. Und darum hat man den Kind früher Glöckli um den Hals gebunden, um sie zu schützen. Und heute macht man das immer noch bei den Tieren, bei den Kühen, bei den Geissli. Die haben oft auch Glocken um den Hals. Die Kirche hat den Brauch übernommen und hat im 10. Jahrhundert die Glockenweihe eingeführt. Jetzt haben die Glocken nicht nur Dämonen und Geister gebannt, sondern auch den Teufel und seine Gehilfe, also die Hexen. Die Sage um die Hexen und den Felsblock zeigt das wunderbar, wie wichtig die Glocken ist. Ich habe mich gefragt, ob es dann theoretisch nicht einfacher wäre, wenn die Glocke einfach immer läuten würde. Natürlich wäre das ultra mühsam, weil Tag und Nacht eine Glocke läuten würde, aber man wäre doch dann einfach sicher von dieser schwarzen Magie und all diesen Dämonen und Geistern. Antwort finde ich im Buch «Goldener Ring über Uri» von Eduard Renner aus dem Jahr 1941, wo es mittlerweile in der 5. Ausgabe gibt. Der Bannkreis ist im Gleichgewicht mit der Gegenseite. Wenn man den Bogen überspannt und die Glocke würde den ganzen Tag läuten lassen, dann würde das Gleichgewicht zusammenfallen und Tür und Tore öffnen für die Geisterwelt. Zum Beispiel machen die Zennen auf der Alp jeden Abend ihren Bettruf. Der muss genau zu einer gewissen Zeit sein und ja nicht während dem Tag tun. Aus dem gleichen Grund, dass man das Gleichgewicht nicht stört. Und so genau dürfen eben auch Glocken nur zu einer gewissen Zeit geläutet werden, mit Ausnahme, wenn Gefahr droht. Falls sich das Thema auch so interessiert wie mich, dann habe ich dir da noch einen zusätzlichen Buchtipp. Das Buch heisst «Geister, Bann und Herrgottswinkel» von Hans-Peter Niederberger. Und dort geht es genau um so Symbol von Magie und Bannzauber. Den Link findest du auch in den Shownotes dazu. Zurück ins Isital. Hexen und Naturgewalten sind nicht die einzigen Gefahren, die einem da an dem zauberhaften Ort begegnet. Im Jahr 1820 hat da eine grosse Aufregung geherrscht. Ein Braunbär soll da durch die Gegend gewandert sein. Er soll ganz nahe ans Dorf gekommen sein und für Verunsicherung gesorgt haben.
Und man erzählt, dass ein Kind, ein Bub, der gemerkt hat, dass der Bär rum ist. Man hat schon lange geschmeckt. Und dass er noch ins Dorf zurückgerannt ist und gesagt hat, wir müssen sofort gehen, der Bär ist rum. Man hat Angst gehabt. Und da sind halt die Männer zusammengetrieben, haben ihre Gewehr genommen. Und der Infanger, das war der Schütze, hat den Bär erlegt. Und der hat einen fürchterlichen Schrei rausgelassen. Und das Interessante bei dieser Geschichte ist, wo man erzählt hat, dass man mit dem Bär nachher auf Altdorf-Füße gegangen ist und dass man der in einem Restaurant in Altdorf verspeisen hat. Und der hat nicht gerade so gut geschmeckt, sondern hat einen leicht säuerlicher Geschmack gehabt, oder?
Im Dorf Isital, gegenüber von der Post, hat es ein Fenster mit Andenken zu dem Bär und die Jagd auf ihn. Es sind sogar seine Tatzen aufgehängt. Ein Foto davon findet ihr auf sagejäger.ch.
Und das ist so der Bub, der da gemeldet hat, dass jetzt eben der Bär gesehen hat. Und die hat man dann noch, die hat man dann restaurieren.
Ja.
Weil die sind ganz schlecht gewesen, die hat man müssen wegmachen lassen. Das ist das Haus vom Schütz. Da sind wir vorbeigefahren gewesen, dort hinten. Und die Bärentatzen sind da hier in dieser Laube. Über 100 Jahre sind die einfach dort gehängt.
Oh, wow. Oder? Ah, draussen?
Der Schütz hat die einfach draussen gehängt und die sind dort geblieben. Oder?
Wow.
Also es ist wirklich nur...
Und also die Kette ist ja auch noch... Also.
Die hat er auch da hinten gehabt.
Ja.
Er hat die an diesen Ketten aufgehängt und jetzt hat man die einfach so gelassen. Oder?
Voll von Eindrücken verabschieden wir uns von Josef Schuler und wagen uns wieder auf die schmal, kurvenreiche Strasse, die aus dem Isital führt, runter an den Urnersee. Ihr habt die Folge 4 gehört von der Staffel 5 aus dem Kanton Uri, die Hexe und der Felsblock des Isital. Bilder zu dieser Episode findet ihr auf sagejäger.ch. Videos gibt es auf Instagram und TikTok. Die Sagejäger-Staffel aus dem Kanton Uri ist unterstützt worden von der Dettwiller Stiftung, dem Lotteriefonds vom Kanton Uri, von der Otto Gamma Stiftung, Uri Tourismus und Andermatt Ursental Tourismus, der Kooperation Uri und von der Gemeinde Altdorf. Danke vielmals für die grosszügige Unterstützung. Der Soundtrack kommt von Milo Stegmann, das Cover von der Anne Seeger. Der Sagenerzähler war der Walter Sigi Arnold. Und auch vielen herzlichen Dank an Josef Schuler fürs Zeigen und Mitnehmen aus Isital und dem Sagenexperten Alfred Messerli.